bewege schon eine ganze Weile das Wort des Propheten Jesaja. Ich habe so die Propheten durchgelesen. Jesaja ist ja der erste sogenannte große Prophet. Und Jesaja hat eine ganz besondere Lebensführung erlebt und erfahren. Selbst hat er 4 Könige überlebt. Wie lange er den ersten miterlebt hat, wissen wir nicht, aber der hat 52 Jahre regiert. Und als dieser gestorben war, erschien Gott dem Jesaja. Der erste König war Ossia, der ist gestorben im Jahr 739 vor Christus. Danach war der König Jotham, danach Ahas und danach Hiskia. Hiskia, denke den Bibelkennern, ein König, der eine Reform in Juda durchgeführt hat, wieder zum Gottesdienst aufgerufen hat, den Tempel wieder in Ordnung gebracht hat und er wurde krank. Und Jesaja musste zu ihm gehen und sagen, du wirst sterben. Und dann bekommt Jesaja aber doch auch den Auftrag auf das Gebet Hiskias hin und Gott lässt dem Jesaja sagen, Gott schenkt dir noch 15 Jahre. Der nachfolgende König Manasse, das steht so nicht in der Bibel, aber das sagt die israelische oder die jüdische Tradition, dass Jesaja unter Manasse zersägt wurde, hingerichtet wurde, weil er es gewagt hat zu sagen, ich habe Gott gesehen. Und darum geht es heute in unserem Predigttext. Den finden wir im Propheten Jesaja Kapitel 6. Im Todesjahr des Königs Ussia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 bedeckte er seine Füße und mit 2 flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten und die Schwellen von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Soweit zunächst. Ein andermal werden wir weiterhören. Als der König Ussia gestorben ist, hat Jesaja eine Schau. Das erinnerte mich an Johannes auf der Insel Patmos, der auch plötzlich von einer Herrlichkeit, von einem Licht umgeben wurde und er zur Erde stürzte und dann aufgerichtet wurde, weil er eine ganz besondere Botschaft empfangen sollte und empfangen hat. Jesaja sieht in dieser Vision den Höchsten, Gott. Kein Mensch kann Gott sehen, so steht es geschrieben. Mit dem natürlichen Auge sicher nicht. Wir wissen, dass Mose, als er von dem Berg kam, aus der Gegenwart Gottes, wo er aber nie das Angesicht Gottes direkt gesehen hat, schon aus der Gegenwart Gottes sein Antlitz leuchtete, dass das Volk sagt, wir können das nicht ertragen, decke dein Gesicht zu. Und auch Elia, als er dort auf dem Berg Horeb ist, darf er Gott nicht direkt sehen. Entschuldigung. Und auch Jesaja sah ihn nicht mit seinem menschlichen, natürlichen Auge. Deswegen heißt es, er sah ihn in einer Vision. Und das, was Jesaja dort sieht, das ist die Herrlichkeit Gottes. Er, der höchste Gott, sitzt auf einem Thron. Einem sehr hohen und erhabenen Thron. Also schon etwas mehr, als sich das menschliche Gehirn, der menschliche Gedanke vorstellen kann. Es ist nicht nur ein Thron, der vielleicht auf einem Sockel steht, sondern ein erhabener, ein hoher Thron, der vielleicht auch von seiner Schönheit gar nicht beschrieben wird, sondern nur gesagt wird, es war ein erhabener Thron. Und der auf dem Thron sitzt, ist der Herr, Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde. Jesaja darf ihn sehen. Und der Tempel des Herrn ist erfüllt mit dem Saum seines Gewandes. Nicht mit dem Gewand, sondern nur mit dem Saum. Die unterste Kante füllt den Tempel aus. Jesaja hat nicht den jüdischen Tempel gesehen, nicht den Tempel in Jerusalem. Jesaja hat einen Tempel gesehen, den es so auf dieser Erde nicht gibt und nicht geben wird. Die Schrift sagt an anderer Stelle, die Erde ist der Schemel seiner Füße. Stellen wir uns mal vor, unsere Erde, für uns schon unvorstellbar groß, und sie ist der Schemel der Füße. Und dieser Schemel wird mit Gottes Gewand, mit dem Saum des Gewandes bedeckt. Also etwas unvorstellbar Herrliches, etwas unvorstellbar Großes, etwas unvorstellbar Mächtiges sieht Jesaja dort in seinem Gesicht, was er dort erlebt. Und das ist natürlich ergreifend. Und Jesaja kann auch nicht alles im Einzelnen beschreiben. Wir können es auch so nicht erklären, was Jesaja dort sieht. Wer es vielleicht etwas erklärt haben möchte, der sollte sich einmal die Stellen in Offenbarung durchlesen. Das würde jetzt zu lange dauern, wenn ich dir es vorlesen würde. Offenbarung 4, 1 bis 6, Offenbarung 5, 1 bis 7 und Offenbarung 11, Vers 19 und 15, 5 bis 8. Also vier Stellen in der Bibel, die den Thron Gottes beschreiben, die die Herrlichkeit Gottes beschreiben. Und dieser Gott wird umgeben von zwei Seraphinen. Das sind Engel, die uns hier beschrieben werden mit sechs Flügeln. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Angesicht. Die Seraphim, die in der Gegenwart Gottes leben, die Gott dienen, bedecken mit ihren Flügeln ihr Angesicht. Weil sie Gott nicht sehen dürfen in seiner Herrlichkeit. Kann sich das so nicht vorstellen. dass nicht einmal die, die in Gottes nächster Nähe sind, seine Herrlichkeit sehen dürfen. Was verkündigt uns Jesus, wenn wir einmal unser Ziel erreicht haben? Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind über die Engel erhaben, erhoben, wenn wir in Gottes Herrlichkeit sind. Paulus schreibt sogar, wisst ihr nicht, dass ihr einmal die Engel richten werdet? Völlig unvorstellbar. Die Herrlichkeit Gottes, nicht einmal die Engel dürfen die Herrlichkeit Gottes sehen. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Füße. Wir kennen das aus der arabischen Welt, dass Frauen, wenn sie streng nach dem Koran leben, sich vollkommen bedecken müssen. Auch die Füße dürfen nicht gesehen werden. Wenn Füße und Beine frei werden, dann ist das Anstoß, dann ist das unsittlich. Es herrscht in der Gegenwart Gottes eine Sittlichkeit, dass sogar die Engel ihre Füße bedecken müssen. Aber sie haben nicht nur die vier Flügel, sondern sie haben noch zwei Flügel. Und mit denen dienen sie Gott. Wir kommen dann gleich noch einmal darauf, wenn wir sehen, dass der Engel, der Seraphim, zu Jesaja hinfliegt. Aber zunächst rufen sie sich gegenseitig zu. Und all der herrlichen Himmelswelt, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Ein dreifaches Heilig. Drei ist in der Bibel immer eine Zahl der Vollkommenheit. Drei ist die Einigkeit Gottes. Und von daher auch die Erklärung, warum dreimal heilig gerufen wird. Dreimal heilig Gott Vater, heilig Gott Sohn, der auf dem Thron sitzt. Auch zur Zeit Jesajas ist er in der Nähe Gottes. Und heilig dem Geist. Und dieses Erlebnis überwältigt Jesaja. Herr, ich muss vergehen. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe unreine Lippen und ich wohne in einem Volk von unreinen Lippen. Warum unreine Lippen? Hat er so was Schlimmes gegessen? Bestimmt nicht. Jesus sagt, was im Herzen ist, das kommt aus dem Mund. Das kommt aus den über die Lippen. Und Jesus sagt dazu, was zum Menschen hineingeht, also was er isst, das verunreinigt den Menschen nicht. Aber aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken, kommen die bösen Worte, kommt die Sünde über die Lippen. Was ist Sünde in dem Zusammenhang über die Lippen? Es sind Worte, Gedanken. Es sind noch nicht die Taten. Das, was ich im Herzen bewege, was ich im Herzen denke, was ich mir so vorstelle, was ich mir wünsche, das kommt auch eines Tages über die Lippen. Das wird in Worte gefasst. Und das ist das, was den Menschen verunreinigt. Für Israel zur Zeit Jesajas war es so, dass sich Israel und auch Juda Israel wurde ja dann zuerst in die Gefangenschaft geführt wegen der Gottlosigkeit. Und auch Juda lebte sich selbst gefällig. Unter der Regierungszeit Usias, 52 Jahre lang, blühte Juda auf zu einem wirtschaftlich, politisch, militärischen Staat, zu einer Macht. Was brauchen wir einen Gott? Wir haben uns ein Reich geschaffen. Wir haben einen König gehabt, der hat sich für uns eingesetzt. Der hat unser Land aufgebaut, der hat Türme gebaut, der hat Städte gebaut. Der hat einen Schutzwall gebaut. Was brauchen wir Gott? Und genau das war die Sünde, die Gott dem Volk Israel und den Juden anlastete. Gott war abgesetzt. Wir brauchen keinen Gott. Wir nehmen unser Geschick selbst in die Hand. Ich denke mal, wenn das auch gut 2.500 Jahre her sind, an der Situation hat sich nichts geändert. Seht uns an, wir haben doch eine gute Industrie, es läuft doch bei uns. Keiner muss verhungern, wenn da auch manche ein bisschen reicher sind und die anderen ein bisschen ärmer sind. Aber leben können wir doch alle. Was brauchen wir einen Gott, der sich um unsere Sachen kümmert? Wenn wir uns nach Gott richten müssten, dann würden die Reichen sagen, naja, so ganz gut ist es ja auch nicht. Ich habe heute Morgen noch ganz kurz in der IDEA gelesen, einen Bericht, ein Interview mit dem grünen Chef Bartsch. Es kann doch nicht angehen, dass 8 der reichsten Leute dieser Welt so viel in der Hand haben wie die halbe Weltbevölkerung. Und wir müssen das ändern. Die Armen, die würden gerne davon etwas abhaben. Aber die Reichen, ob sie abgeben wollen? Und genau diese Situation, dass Gott abgelehnt wird, das ist die Sünde. Und Jesus sagt einmal dann im Neuen Testament, dass sie nicht an den Sohn Gottes glauben. Das ist die Sünde. Nicht das Stückchen Torte oder das Stück Schokolade und was wir so alles gern zur Sünde machen. Nein, der Ursprung aller Sünde ist die Ablehnung Gottes, ist die Ablehnung Jesu Christi als den Retter der Welt. Das ist die Grundlage aller Sünde. Und das erkennt Jesaja. Ich wohne in einem Volk, wo nur so geredet wird, wo nur so gedacht wird, wo Gott abgelehnt wird. Und jetzt steht dieser Jesaja in der Heiligkeit Gottes und sieht die Macht Gottes. Eine Macht, die man jetzt nicht einfach leugnen kann. Ach, ich bin ja wohl ein bisschen verrückt geworden. Ich träume ja wohl. Es ist ja alles vielleicht ganz schön, aber was soll das jetzt? Nein, Jesaja erlebt das ganz bewusst in seinem Wissen, in seiner Gegenwart. Ich muss vergehen. Denn ich bin ein sündiger Mensch. Da gibt es auch im Neuen Testament einen Mann, der sagt zu Jesus, geh von mir hinaus, denn ich bin sündig. Petrus, nach dem Fischzug. Wenn Jesus Christus, wenn Gott seine Herrlichkeit offenbart, kann der Mensch nicht anders als sagen, ich bin ein Sünder. Egal wie moralisch hoch oder tief er steht, egal wie angesehen oder verachtet er ist, wer in der Herrlichkeit Gottes steht, erkennt sich als verloren. Ich kann nicht bestehen. Und dann muss einer der Engel, der Seraphim, durch den Raum fliegen. Für uns auch unvorstellbar, wie groß und was der Raum ist. Durch den Raum fliegen und holt vom Altar, vom Brandopferaltar, eine glühende Kohle. Der Engel fasst sie nicht an. Der Engel nimmt sie mit einer Zange. So steht es extra da. Und berührt mit der glühenden Kohle die Lippen Jesajas. Und dann nachher empfängt Jesaja das Wort: Jetzt sind deine Lippen rein. Jetzt bist du geheiligt. Aber warum die glühende Kohle? Sündenerkenntnis, Eingestehen der eigenen Schuld und auch die Rettung geschieht nicht schmerzlos. Das müssen nicht unbedingt körperliche Schmerzen sein. Schon wenn ich mich als Sünder bekenne und erkenne und sage, ich kann vor Gott nicht bestehen, bereitet das meinem Ich Schmerzen. Oder wer könnte wohl jubeln, sich hinstellen und sagen, ich bin ein Versager, ich bin eine Niete. Ich denke, das würde keiner machen. Mit dem Moment, wo ich mich selbst erkenne vor Gott, bereitet mir das Schmerzen. Und wenn ich diese Schmerzen ertrage und aushalte und es zulasse, dass Gott mich reinigt und heiligt, dann bin ich auch befähigt, ihm zu folgen. Für heute ein letzter Gedanke. Nachdem Jesaja das so erlebt hat, spricht Gott: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Der eben noch gesagt hat, ich muss vergehen. Der eben noch gesagt hat, ich bin voller Sünde, ich kann dein Wort nicht in meinen Mund nehmen. Der hört den Ruf Gottes und sagt, hier bin ich, sende mich. Dieses Ereignis wird erst hier im 6. Kapitel beschrieben, obwohl die ersten Kapitel schon harte Rede für das Volk der Juden oder für Juda, das Königreich, waren. Das wird hier noch einmal so genannt oder erwähnt, um wirklich die Wahrhaftigkeit der Botschaft, die Jesaja zu verkünden hat, zu unterschreiben, unterstreichen. Ja, Gott selbst hat mir das aufgetragen. Und ich sage nichts, weil ich mit eurer Politik nicht klarkomme. Ich sage nicht, weil ich mich darüber ärgere und mich empöre, was ihr alles anstellt. Ich sage nicht das, was ich denke. Ich sage das, was Gott mir aufträgt. Und Jesaja hat dem Volk Israel, den Juden speziell, zwei Botschaften zu sagen. Einmal die Botschaft, dass es auch mit ihrem Königtum, mit ihrem Königreich zu Ende geht. Dass auch sie, wenn sie in ihrer Verhärtung bleiben, geschlagen werden und aus ihrem Land vertrieben werden, entführt werden nach Babylon. Das muss Jesaja ganz klar sagen. Aber Jesaja ist auch der Prophet mit der zweiten Botschaft. Er ist der Prophet, der am deutlichsten, am klarsten auf den kommenden Messias, auf den Retter hinweist. Angefangen von dem Zeichen, das Gott anbietet, fordere dir ein Zeichen, ich will nicht. Und Jesaja dann sagt, und siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Der erste Hinweis auf Jesus Christus. Bis hin dann zum Kapitel 53. Er war der Allerverachtetste, der Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Wir hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Er hat es selbst verschuldet, wenn er sich so großspurig aufführt hier, dann muss er das so erleben. Das Kapitel 53, das den leidenden Messias beschreibt, ist bis heute in der jüdischen Bibel nicht vorhanden. Es wird nicht gelesen, weil man einen Messias, der leidet, nicht brauchen kann. Das sind die Juden. Aber die Christen, auch die Christen haben gesagt, was der Jesaja da geschrieben hat, das erste mag ja alles ganz gut sein, aber dann ist ein anderer Jesaja gekommen und dann ist nochmal ein dritter Jesaja gekommen und alle haben etwas anderes geschrieben. Warum? Warum wird so ein Buch, so ein Prophet angegriffen? Weil es eindeutig ein Hinweis auf Jesus Christus ist. Weil es der Hinweis ist auf den Erretter, auf den, der reinigt und heiligt. Und darum sagt man auch in der Christenheit, also so, Jesaja, das kann alles gar nicht sein. Was der Erste geschrieben hat, das ist ja alles noch ganz gut, aber der Zweite, der muss etwas ganz viel später gelebt haben, der kann so etwas gar nicht mehr bekommen haben. Warum halten wir es in unserer Zeit für unmöglich, dass Gott Dinge offenbart, die noch geschehen werden? Einem Abraham sagt Gott, ich will dich segnen, du sollst ein Segen sein, ich will dich zu einem großen Volk machen. Da hat Abraham noch gar keinen Sohn. Josef in Ägypten kann zum Pharao gehen und sagen, deine Träume bedeuten etwas, was wichtig ist. Sorge für dein Land. Es werden Jahre kommen, wo Überfluss ist. Und dann werden aber 7 Jahre kommen, wo nichts mehr ist. Und dann musst du von den Vorräten leben. Kann ein Josef das wissen? Weil Gott es ihm offenbart hat. Daniel spricht zu seiner Zeit von dem ersten großen Weltreich, von 4 Weltreichen, die hinterherkommen. Und alles Geschichte, alles erlebt, alles Tatsache geworden. Und warum soll Gott einem Jesaja, der zuerst das Gericht ankündigen muss, nicht auch die Prophetie über den Messias geben? Für mich steht es fest, das habe ich von Kindheit an so gelernt und daran halte ich auch fest, es gibt nur einen Propheten Jesaja, den Sohn Amos. Die Folge des Hinweises der Frage Gottes, wen soll ich senden? Sende mich. Und das bedeutet auch, dass auch wir eine Aufgabe haben. Ich denke mal nicht, wäre ja schön, wenn es mal einer erleben würde und das so bezeugen könnte, dass wir so ein Erlebnis wie der Jesaja haben werden. Aber wir haben Gottes Wort. Und in Gottes Wort wird uns gesagt, was der Herr von uns erwartet. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist, was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und darum kann uns auch dieser Auftrag an Jesaja nicht gleichgültig sein. Die Frage steht heute genau wie damals: Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Amen.